Herzlich willkommen zum Matching Talents Podcast 2025. Wir starten sehr modebewusst in das neue Jahr, denn in der heutigen Podcast-Episode geht es um Bühnenaufbau, Model- und Kollektionsfitting, Catwalk und Choreografie. Das Fashion Design Institut in Düsseldorf ist heute einer der Top-Schulen in der Welt. Wir dürfen mit der lieben Laura sprechen. Sie ist im fünften Semester und erzählt uns neben ihrer Leidenschaft zum Fashion Design, was ihre Designs wirklich ausdrücken. Denn es geht nämlich um ihre Wurzeln. Nur noch wenige Tage bis zur Fashion Show und sie arbeitet weiterhin Tag und Nacht bis zur Kollektionsvorstellung am 21. Februar. Schmuckdesignerin Kati Schön wird uns dann unter anderem erläutern, was bei der Planung und Organisation bis hin zur Umsetzung einer Modenschau erforderlich ist und worauf wir insbesondere achten müssen. Wir steigen direkt ins Interview und sagen, ab auf den Catwalk. Laura Salnikow, Studentin am Fashion Design Institute in Düsseldorf und Schmuckdesignerin Kati Schön. Herzlich willkommen beim Matching Talents Podcast, ihr zwei.
Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Ja, Laura, wir stehen kurz vor eurer jährlichen Fashion Show am FDI und ihr habt den Claim Show Me. Das Ganze findet in Düsseldorf statt und das ist eins von vielen Highlights bei euch im Lernprogramm. Kathi und ich können es kaum erwarten, mit euch den Tag zumindest in der Moderation zu gestalten. Aber nehmt uns doch einmal mit, was das für Emotionen sind, seine eigene Kollektion vor so einem großen Publikum vorstellen zu dürfen.
Ja, es ist schon ein richtiges Privileg, das machen zu dürfen. Bevor wir das Studium gestartet haben, war es wirklich so ein unrealer Gedanke. Man denkt so, okay, ich starte jetzt was Neues, ich mache jetzt Modedesign. Aber man hat nie gedacht, dass wirklich die Sachen auf dem Laufsteg dann wirklich zu sehen sind. Und es ist schon ein besonderes Gefühl, weil wirklich das, woran man so lange so hart gearbeitet hat, dann einfach auf dem Laufsteg zu sehen, ist schon sehr besonders. Und ja, also es ist, das alles mit der Familie zu teilen, mit den Freunden zu teilen, die kommen, ist wirklich ein einzigartiger Moment, würde ich mal behaupten.
Ja, 100%. Was hat denn so bisher deine Designs inspiriert und kannst du vielleicht deine Kollektion vielleicht unter einem Motto zusammenfassen? Zum Beispiel, könntest du das?
Ja, also was mich so die letzten Semester immer sehr inspiriert hat, ist Persönliches. Also ich weiß gar nicht, wie ich das wirklich in Wort fassen soll, aber es geht viel so um Emotionales, was man nicht wirklich bildlich beschreiben kann. Ich kann es am besten einfach an meiner jetzigen Kollektion, an einem Beispiel erklären. Das Thema oder das Oberthema von meiner Kollektion heißt Roots, also Wurzeln. Und es geht wirklich so um meine Wurzeln, um meine Familie. Meine Großeltern sind Russlanddeutsche und die sind damals, als sie noch ganz, ganz klein waren oder teilweise noch nicht geboren, nach Russland verschleppt worden oder einfach geflohen. Dort aufgewachsen und sind teilweise wirklich in Hungersnot aufgewachsen. Und ich kann mich erinnern an Geschichten von meinem Großvater, der immer davon erzählt hat, wie sie teilweise nur von Kartoffelschalen gelebt haben. Und das war das Einzige, was sie zu essen bekommen haben manchmal. Und irgendwie so dieser Full-Circle-Moment, wie meine Familie dann wieder zurück nach Deutschland gekommen ist und das Privileg, das ich heute habe, davon ja, heute zu leben oder meine Familie, die sich was Neues aufgebaut hat und das Privileg zu haben, in einem Land aufzuwachsen, was stabil ist, wo ich so viele Möglichkeiten habe, alleine zur Schule zu gehen und jetzt Modedesign zu studieren. Das ist so ein Privileg, das ich mir sonst nie hätte erträumen können. Und das ist alles aufgebaut auf dem, was meine Vorfahren geleistet haben oder die schweren Zeiten, die sie durchgegangen sind. Genau.
Ja, auf dem Catwalk sieht alles immer so haute couture, elegant und perfekt aus, aber hinter den Kulissen kann man erst einsehen, wenn man quasi in ein Gespräch mit den Designern verwickelt ist, wie jetzt auch mit dir gemeinsam. Also total beeindruckend. Schön, dass du diese Geschichte mit uns teilst, Laura. In den Lehrgängen, also ihr habt ja unterschiedliche Semester, die ihre Kollektion vorstellen und du bist ja aktuell im fünften. Du hast jedoch im fünften Semester absolut gar keine Restriktionen. Zum Beispiel andere Semester kriegen Vorgaben, was die Materialien und Stoffe ihrer Kollektion anbetrifft, ob das jetzt Bettlaken sind oder sonstiges. Du hast aber freie Basis sozusagen. Korrigiere mich, wenn ich mich täusche. Und trotzdem kann es ja passieren, dass man vielleicht der ein oder anderen Herausforderung irgendwie entgegentritt. Was beschäftigt dich aktuell am meisten?
Also was mich aktuell am meisten beschäftigt ist, ich habe mich dieses Semester dafür entschieden, mit Rohwolle zu arbeiten. Also ich habe einen Bekannten, der Schafe hat und von dem habe ich Rohwolle bekommen. Und es ist ein ziemlich langer Prozess, die Wolle so hinzubekommen, dass man sie verarbeiten kann. Das heißt, das Ganze bestand daraus, dass ich zuerst die Wolle im Fluss waschen musste, da musste sie trocknen. Dann musste ich sie kadieren, nennt man das, also dass man die kämmt. Danach musste ich sie wieder waschen und dann wieder kadieren. Und dann kann man die erst weiterverarbeiten. Das heißt, es war erstmal ein richtig langer Prozess, das hinzubekommen, so dass ich das dann weiterverarbeiten kann zu einer textilen Fläche, woraus ich dann im Endeffekt meine Kollektion machen kann. Und ich würde sagen, das war schon echt so mit das Herausforderndste, einfach alles so hinzubekommen, dass die Wolle sauber ist, dass ich sie weiterverarbeiten kann zu einer textilen Fläche, dass ich habe teilweise gefilzt und teilweise mit einer wasserlöslichen Einlage gearbeitet, wo man eben zwei Schichten hat und dazwischen liegt die Wolle und dann näht man im Prinzip einfach darüber und so kreiert man eine textile Fläche. Und das ist schon ein ziemlich aufwendiger Prozess, genau.
Wow, aber ja. Finde ich echt toll, dass ihr das macht, weil wenn man mehr über die, sage ich, Faser weiß, dann kann man auch besser die auch behandeln und auch damit auch arbeiten. Aber ich finde mega, also dass du auch so einen Weg gewählt hast, also nicht so einfach irgendeinen Stoff. Und Wolle ist natürlich auch recycelbar und ja. Insgesamt sehr positive Sache. Super.
Ja, herzliche Grüße an den Freund mit den Schafen.
Ja, kann wahrscheinlich auch entfettet werden, ne? Weil normalerweise, also bei Wolle, ja.
Genau.
Ja, toll.
Im Fluss gemacht. Ja, Kathi, du organisierst auch Minimum eine Fashion-Show pro Jahr in Düsseldorf und du selbst bist Designerin, Model, Influencerin. Ich glaube, die Liste kann man sehr lang fortführen, aber auch sehr...
Textilmaschinenbauingenieurin, weil ich habe auch ein Fach gehabt, also Wolle, also zwei Semester, ja.
Genau, neben Ingenieurin auch noch, ja, ich glaube, im Eventmanagement kann dir niemand was vormachen. Was sind denn die wichtigsten Punkte in der Organisation und Vorbereitung bei einer Fashion-Show?
Ja, also ich denke mir, bei mir ist natürlich ein bisschen anders. Ich muss vorher dafür sorgen, dass ich eine Location habe und natürlich auch sorgen, dass ich ein Thema halt habe und auch damit auch meine Designer auswähle. Und was natürlich am wichtigsten ist, dass man auch gute Personal hat, dass man dann auch Aufgaben teilen kann. Presse ist sehr wichtig, dass man auch Presse auf jeden Fall auch benachrichtigt, weil man will natürlich auch, was man gemacht hat, auch in Presse gedrückt wird. Social Media ist total wichtig, dass man dann auch sich teilt und auch komplett Follower, aber auch fremde Leute, die auch interessiert sind, mitnimmt und zeigt, was man macht. Und natürlich damit macht man auch direkt, fängt man an mit Self-Branding. Das heißt, dass ich dann vor meinem Design stehe und die Geschichte zum Beispiel spielt eine sehr große Rolle, weil wir lieben, Stories zu hören, wir lieben und wir merken das auch, wenn jemand eine Geschichte erzählt, bleibt in unserem Kopf besser und wir lieben das dann am Ende, was die Person macht, weil es halt die Geschichte wissen wir. Und da würde ich auch sehr, sehr viel kommunizieren und natürlich, was wichtig ist, natürlich dazu kommt weitere Marketingmaßnahmen und Vertrieb, dass man dann auch wirklich guckt, dass man dann genug Marketing macht, dass auch Zuschauer kommen, die interessierte Zuschauer kommen, auch Kontakte macht, sage ich, zum Beispiel bei der Stadt Düsseldorf, dass man weiß, okay, gibt es auch Möglichkeiten, dass man auch vielleicht unterstützt wird und so weiter. Also natürlich Sponsorensuche, auch Personen, die auch unterstützen, auch Interesse daran haben, dass eine Show stattfindet, zu finden und insgesamt so gestalten, dass die Menschen, die kommen, auch Spaß daran haben, sage ich auch, die Mode zu sehen, aber auch als ein Event, Networking nutzen, diese Veranstaltung, genau.
Okay, dann fassen wir zusammen. Wir brauchen eine gute Location, wir brauchen ein Top-Team, wir müssen Media und Marketing mit einbinden, Richtung Presse, aber auch für die Veranstaltung selber und ein Motto, was das Ganze im Storytelling abrundet, sozusagen. Okay, ja. Laura, du kannst dich schon mal vorbereiten auf deine zukünftigen Shows.
Ich schreibe schon Notizen.
Ja, genau. Kathi, du bist ja Schmuckdesignerin und du hast immer tolle Modedesigner, mit denen du auch die Fashion-Shows selbst veranstaltest. Extravagante Kollektionen neben deinem Schmuck. Wie schaffst du es, dass deine Schmuckstücke quasi als Accessoire auch ihre Wirkung zur Show beitragen?
Also ich habe ganz früher sehr viel mit Silber und Edelsteine gearbeitet, aber sie sind immer so feine Sachen. Und als ich die Show, mit Show angefangen habe, habe ich gemerkt, ich muss größere Statement-Sachen machen, weil sonst, wenn die Models laufen, sieht kein Mensch. Und damit bin ich in Richtung immer größer gegangen. Und mittlerweile gefällt mir auch sehr, weil ich finde, Sachen, die ich trage, die sind schon Statement-Sachen, zeigen auch eine selbstbewusste Frau. Und ich möchte gerne auch dieses Gefühl mit meinem Schmuck auch weiter an andere Frauen zu geben oder Männer, die auch das tragen. Und wir machen immer so, ich spreche immer mit den Designer, was sie zeigen wollen. Sehr oft war so, dass sogar Designer für diese Show auch was gemacht haben. Das heißt, extra auch genäht haben und Ideen entwickelt haben, dass wir dann zusammen ausgetauscht haben. Und ich bringe immer ein bisschen mehr, weil an dem Fitting-Tag sehe ich auch die Kleider, dann kann ich auch nochmal mich inspirieren lassen, gucken, welche Farben passen. Und an dem Showtag, es kann sein, dass auch alles anders ist, weil auf einmal vielleicht doch ein Model hat zugenommen, keine Ahnung, und irgendwas muss man ändern, eine andere Model muss das anziehen und dann müssen wir gucken, ja, also welche Schmuck dazu passt. Und ich nehme immer ein bisschen mehr mit und dann spreche ich auch mit dem Designer oder Designerin, dass das auch einverstanden ist, dass wir dann halt zusammen das kombinieren. Genau. Also es ist manchmal passiert immer so ganz schnell, weil an dem Tag eigentlich ist die endgültige Entscheidung. Und wir fangen immer 8 Uhr morgen an. Also ich stehe immer an dem Showtag wirklich 6 Uhr morgen auf und bis ich mich fertig mache, weil meistens schaffe ich nicht mehr zu schminken oder mich vorzubereiten. Und die Models kommen auch um 8 Uhr, die Designer auch, also meistens nur um 10 Uhr, dass sie mit, sage ich, Bügeln, Dampfen und was weiß ich alles anfangen. Und während dieser komplette Zeit wird die ganze Entscheidung getroffen, bis, sage ich, 18 Uhr oder 17 Uhr Einlass, dass die Gäste reinkommen. Also das ist schon ein sehr langer Tag.
Genau. Ich glaube, Agilität und Flexibilität ist das A und O, wenn man solche Organisationen wuppt. Von daher, ja. Bisher hat es gut geklappt. Ich glaube, das Wichtigste ist, die Gäste kriegen davon nichts mit. Deswegen, du nimmst die ganze Last auf dich und versuchst es quasi nach außen hin alles schön wirken zu lassen. Das ja, hat bisher also, super geklappt.
Was wo an, ja genau. Also eigentlich, wir machen wirklich auch, dass wirklich auch die Gäste das genießen und was im Hintergrund passiert, das ist immer, also man muss immer Plan B haben. Laura hat auch bestimmt Plan B. Also falls das nicht klappt, dass man das macht und irgendwie hinbekommt, dass viele nicht mitbekommen, dass irgendwas schiefgelaufen ist.
Genau. Ja, schön. Laura, 5. Semester, du hast nicht mehr lang. Bevor wir darüber sprechen, was du zukünftig für Visionen hast, für dich persönlich in deiner Karrierelaufbahn, wie bist du überhaupt auf das Fashion Design Institute aufmerksam geworden?
Das war tatsächlich sehr simpel. Ich war so im ganzen Prozess, mir eine Modeschule zu suchen und hatte mich eigentlich erstmal bei Schulen im Ausland beworben, da eigentlich mein Plan war, entweder nach Paris oder nach Mailand zu gehen. Dann hatte dabei irgendwas nicht funktioniert und dann habe ich einfach gegoogelt Modeschulen in Düsseldorf Und dann war FDI das Erste, was aufgetaucht ist. Dann habe ich mir das halt durchgelesen und war dann auch bei einer Infoveranstaltung. Und dann habe ich gesagt, okay, da gehe ich hin. So simpel war es. Also, genau.
Also sehr zielgerichtet, du willst das und nichts anderes, zack, kippst du es ein und dann hat das FDI sehr gute Google-Rankings und gut im SEO und SEA gearbeitet. Wir haben ja insgesamt, ich glaube, so circa 4 Lehrgänge. Wir haben Fashion Design, Fashion Journalismus, Fashion Marketing, aber auch weitere internationale Abschlüsse. Was war der konkrete Grund, dass du dich komplett für Fashion Design ausschließlich entschieden hast?
Also für mich war es irgendwie schon immer klar, dass ich das machen will, schon seit ich klein war. Ich habe immer richtig gerne genäht. Auch meine Tante ist Schneiderin und bei der habe ich früher immer so Nähkurse gemacht mit meiner Cousine zusammen. Und ja, also für mich einfach so dieses Gefühl, etwas selber kreiert zu haben, mit seinen eigenen Händen etwas hergestellt zu haben, das war für mich einfach immer sehr, also es war einfach, man hat was geschafft, es war so ein Erfolgserlebnis. Und einfach dieses Handwerk gefällt mir sehr gut. Und ich meine, Mode ist jetzt auch keine schlechte Branche. Wir werden uns jeden Tag immer wieder anziehen, egal wie, egal wer, egal wo, egal wann. Aber das wird auf jeden Fall ein Business sein, was niemals untergeht, in welcher Form auch immer. Aber genau, deswegen habe ich mich ausschließlich für Modedesign entschieden. Einfach hauptsächlich wegen des Handwerks und der Kreativität.
Ja, ich sag mal so, die anderen Bereiche sind ja nicht komplett ausgeschlossen, weil früher oder später wirst du damit in Berührung kommen. Aber ich glaube, deine Leidenschaft ist sehr klar hier. Der Lehrgang ist sehr praxisorientiert und ihr habt total besondere Besuche in Ateliers wie bei Chanel und Dior, andere Shows etc. Kannst du uns vielleicht dein größtes Highlight oder vielleicht auch sogar eine Anekdote teilen, die du bisher vielleicht, die dir sehr in den Gedanken gebrannt ist sozusagen?
Also ich habe tatsächlich sehr viele Highlights, was so unsere Ausflüge angeht. Wir waren zum Beispiel, also ich durfte letztes Jahr im Mai mit nach London und da waren wir im Atelier oder beziehungsweise im Haus von Gives & Hawkes. Das ist einer der größten Herrenschneider, der noch Bespoke Herrenschneiderei macht in London. Das ist halt auf so einer Straße, wo ganz viele Herrenschneider nebeneinander sind. Kann man von außen immer so runter in die Ateliers reingucken. Ist richtig spannend und dort waren wir und wurden eben durch die Näherei geführt und durch die Räume, wo die ganzen Maße abnehmen. Und dann hatte die Leiterin, die uns da durchgeführt hat, hatte so gesagt, ach, schade, eigentlich wollte ich euch jetzt noch den Anzug von Prinz William zeigen, aber der hat ihn leider letzte Woche schon abgeholt. Und also es war schon irgendwie cool, einfach, was man da für einen Einblick bekommt in, einfach in die Modewelt oder was man eben für Möglichkeiten gestellt bekommt, Dinge zu sehen, zu denen man als normaler Mensch irgendwie keine Möglichkeit hätte.
Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu deinen Visionen, Laura, gibt es irgendwie eine konkrete Brand oder ein Modehaus, bei dem du gerne arbeiten würdest oder sagst so, ich bin Laura und so soll es auch bleiben? Was sind da deine Zielsetzungen?
Also ich habe keine konkrete Brand, wo ich jetzt sagen würde, oh, da muss ich unbedingt hin. Und ich würde auch nicht unbedingt nur bei mir bleiben. Ich würde behaupten, dass ich aktuell ziemlich offen bin, wohin mich der Weg auch treibt. Und aber eine Brand, die ich auf jeden Fall nennen kann und will, ist Schiaparelli. Das ist wirklich eine meiner Favorite Brands, beziehungsweise einfach Daniel Roseberry, der Creative Director, ist einfach ein kreatives Genie. Und einfach die Sachen zu sehen, die dort entstehen, die finde ich einfach immer sehr faszinierend und es scheint sehr weit weg, aber ich würde sagen, das ist ja schon ein richtiges Privileg, da irgendwie von dem lernen zu können. Also das wäre vielleicht irgendwie so ein Traum, der irgendwie so ein bisschen weit weg scheint, aber das wäre eigentlich ganz cool, ja.
Hat die angenommen, Laura entscheidet sich dann für ihren eigenen Weg. Sie möchte Chefin von ihrem eigenen Label sein. Was für eine Empfehlung kannst du Laura und auch anderen Studenten oder Studentinnen geben als Empfehlung, um als erfolgreiche Designerin/Designer durchzustarten?
Also was sehr, sehr wichtig ist, Erfahrung. Also man muss schon bei vielen Designern lernen und gucken, wie sie das machen. Was auch sehr wichtig ist, dass man auch, wirtschaftlich auch gucken kann und lernen kann. Also wie rechnen sie alles? Also es ist nur noch, weil wenn man selber selbstständig werden möchte, muss man alles können oder mindestens planen können. Und was aber wichtig ist, also ich würde wirklich sehr viel Erfahrung sammeln, bevor ich anfange, so selbstständig zu werden. Und natürlich namhafte Leute sind immer wichtig, weil im Lebenslauf, wenn die Leute gucken, ah, sie hat bei dem gearbeitet, das hilft, dass man auch vielleicht Gelder bekommt oder dass man dann auch wirklich Stipendium bekommt. Also es gibt immer verschiedene so Fördermittel und so weiter. Und ich würde auf jeden Fall auch, sage ich, hinter meinem Marke stehen und auch bei manchen Shows habe ich gesehen zum Beispiel, dass die Designer vielleicht von Zara was anhatten. Ich habe mich total gewundert. Da habe ich gesagt, ich übertrage so, also ich zeige meine Mode und ich muss irgendwas von mir anziehen. Ich würde wirklich gucken, dass ich überall mit meinen Sachen auftrete, also Werbung mache und auch mich damit zu zeigen. Also gucken, dass ich bin und das ist meine Marke. Und ich würde auf jeden Fall schauen, dass ich dann halt, wenn ich mich selbstständig mache, dass ich dann in der richtigen Stadt bin. Also ich kenne auch viele, sage ich auch Designer, die extra nach Paris gegangen sind oder nach Mailand, weil es halt Modestädte sind. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, in Berlin oder Düsseldorf auch hat man die Möglichkeit und vielleicht sogar an einige Mittel dran kommen kann, also Fördermittel, die man auch beantragen konnte und so weiter. Aber Connection natürlich auch A und O, also Networking, also bei Fashion Weeks dabei sein, in Paris, in Berlin, in Mailand, in London. Also ich finde, somit findet man auch andere Designer, kann man mit denen sprechen, kann man auch versuchen, Kontakt aufzubauen und auch das nutzen. Also ich finde A und O, also Networking, genau.
Ja, Kathi, du gibst ja nebenbei auch Coachings im Bereich Personal Branding. Du hast es eben schon angesprochen, A, das Thema, das Gesicht der Marke zu sein und B, du hast gesagt, Social Media spielt eine sehr wichtige Rolle. Ordne das nochmal im Kontext ein. Was bedeutet Self-Branding, Gesicht der Marke? Wie spiele ich das ganz sauber in meiner Karriere?
Also mittlerweile, es gibt sehr viele Designer, es gibt sehr viele Schmuckdesigner, es gibt sehr viele Ärzte, die gleiche machen. Und was wichtig ist, eigentlich eigene Gesicht, eigene Person. Man verkauft eigentlich auch einen Traum. Man verkauft, also zum Beispiel bei meinem Schmuck, ich verkaufe nicht nur meinen Schmuck, ich verkaufe diese Positivität oder dieses Gefühl, was ich die Menschen vermittle, damit mit. Und daher ist es sehr, sehr wichtig, so sichtbar zu sein, Self-Branding anzuwenden, das heißt also Person, die das Self-Design auch hinter der Marke steht und auch wirklich kommuniziert, auch mit Menschen, die, sage ich, interessiert sind. Und Social Media mittlerweile spielt sehr große Rolle, weil wir haben eigentlich mega Möglichkeit, viele Leute in der Welt zu erreichen, die wir vorher nicht hatten. Es gibt auch mittlerweile keine so klassische Werbung in dem Sinne, dass ich eine Anzeige in der Zeitung schalte oder so. Damit machen auch größere Firmen, sage ich wie Chanel und Dior und so weiter, auch Werbung. Und somit kann ich wirklich eine Riesenmenge Menschen erreichen, die ich eigentlich früher nicht konnte. Und daher würde ich wirklich die Menschen mitnehmen. Also ich habe mittlerweile auch, sage ich auch durch Social Media, zum Beispiel bei Instagram, Designer kennengelernt, die ich zufällig jetzt, sage ich, bei mir erschienen sind, die auch ihr Tags erzählen, wie sie das gemacht haben. Sie zeigen, wie sie das nähen, dann ziehen sie auch selber das an. Und damit haben sie sich auch eine Marke gemacht. Und daher finde ich sehr, sehr wichtig, sage ich, sichtbar zu sein, also im Social Media auch versuchen, zu zeigen, was ich mache, was meine Geschichte ist und so weiter. Genau.
Ja, ich glaube, da ist eine große Schnittmenge zwischen Laura und dir, ne? Storytelling, wieso mache ich eigentlich, was ist meine Motivation und was zeige ich eigentlich nach außen hin? Jetzt, wenn du Laura selbst in die Beraterin-Rolle schlüpfst einmal und einen Hinweis geben könntest an alle potenziell Interessierte für so einen Studiengang, für eine, einfach diesen Design-Karriereweg, wenn man so will. Was könntest du mitgeben, wenn zum Beispiel jemand sagt, ich kann nicht so gut zeichnen oder das fehlt mir, ne? Ich kann noch nicht alles zu 100%. Was ist so da der eine Hinweis, den du gerne an alle potenzielle Designinteressierte weitergeben würdest?
Also ich würde dann wirklich schauen, was die anderen machen oder eine Person, dass ich sage, okay, die Person gefällt mir, wie sie das macht und damit halt auch lernen, wie man das macht, also in dem Sinne. Aber insgesamt, ich finde, man kann sich reinarbeiten. Man kann auch wirklich schauen, was man hat. Also wie gesagt, dieses Storytelling ist es sehr, sehr wichtig, dass man dann auch über die Geschichte, zum Beispiel deine Kollektion, was du gerade erzählt hast. Ich fand immer mehr interessanter, was du alles jetzt gemacht hast und so weiter. Also diese, die direkte Kontakt mit Menschen zu kommen. Und was sehr, sehr wichtig ist, dass man vor der Kamera gut spricht, dass man auch versucht, wenn man auch Networking macht, an die Personen dran geht, an die Menschen dran geht und direkt Kontakt aufzunehmen. Und zum Beispiel, ich mache auch, ich habe auch irgendwann angefangen, das war für mich total interessant, auch bei vielen Fashion-Shows dabei sein, direkt an viele so Designer geschrieben, ich interessiere mich, ich möchte gerne dabei sein, ich möchte dich interviewen. Und ich habe immer positives Feedback bekommen. Ich denke mir, diese sich trauen, was zu machen und auch wirklich sich auch so selbstbewusst fühlen, dass man dann auch mit ihrer eigenen Sache so zufrieden ist, dass man dann halt auch an die anderen Menschen daran gehen kann. Also dieses Selbstvertrauen ist sehr, sehr wichtig, dass man damit dann halt auch Erfolg hat.
Vielen Dank, Kathi. Laura, wenn du deinen Kommilitonen oder zukünftigen Kommilitonen etwas mitgeben würdest, was wäre das, um vielleicht auch die Angst oder Zweifel zu nehmen?
Also ich würde sagen, was wichtig ist, ist Leidenschaft. Also für mich, das, was wirklich einen durchs Studium durchträgt, ist die Leidenschaft für den Beruf, für Mode, für das Handwerk. Und unser Studium oder die Schule ist im Prinzip so aufgebaut, dass du vorher nichts können musst. Du kommst dahin und wir lernen in jedem Kurs alles von Null. Klar, es ist ein Vorteil, wenn man vorher schon mal genäht hat oder wenn man irgendwie schon Zeichenerfahrung hat oder sonst irgendwas. Aber wir lernen wirklich in jedem Kurs alles von Null an, als hätte man gar keine Vorerfahrung. Und ich hatte zwar ein bisschen Vorerfahrung, das ist für mich ein großer Vorteil, auf jeden Fall. Aber ich kenne auch genug Leute, die vorher noch nie an der Nähmaschine gesessen haben, gar keine Zeichenerfahrung hatten und die schaffen es trotzdem alle. Und ich würde sagen, zur Leidenschaft ist auch noch Disziplin wichtig, dass man wirklich diszipliniert dranbleibt, dass man, klar, irgendwie passiert es immer, aber dass man versucht, so wenig wie möglich vor sich hinzuschieben und auf den letzten Drücker irgendwie zu machen. Und ich würde sagen, was mir auf jeden Fall viel Leid erspart, ist Organisiertheit. Also, dass man wirklich alles irgendwie vor Augen hat, wann die nächsten Abgaben sind, dass man sich wirklich alles vor Augen führt, wann was fertig sein muss und da nicht den Überblick verliert. Also genau, das würde ich sagen, sind die wichtigsten Sachen und da braucht man gar keine Angst haben, das anzufangen.
Okay, das heißt, wenn die Leidenschaft da ist, was die Grundbasis ist, man muss keine Vorkenntnisse haben, sondern man lernt alles von Semester zu Semester sozusagen. Das heißt, keine Angst, sich zu scheuen. Das wäre auch, glaube ich, der erste Appell. Ich glaube, dass nächste Semester startet im Oktober. Das heißt, first come, first served. Das heißt, auf der Seite fashion-design-institute.com kann man sich bewerben für alle potenziell Interessierten. Und ich glaube, Laura, du hast noch einige Hände voll zu tun mit deiner Kollektion für eure Fashion Show am 21. Wir freuen uns total darauf. Und wir sagen dir viel Erfolg. Wir freuen uns auf deine Designs. Und Kathi, ich glaube, deine Show ist am 18. Juli. Von daher, es geht von der ersten zur zweiten. Und wir genießen das einfach jetzt. Ja. Vielen Dank euch zwei.
Danke auch.
Danke. Dankeschön.